Eins meiner Lieblingsthemen zurzeit ist Donald Trump. Das Gute bei Donald Trump ist, dass man von Politik keine Ahnung haben muss, um über ihn abzulästern. Er hat ja auch keine Ahnung von Politik. Und was gerade so ist, letzte Woche hat Comey ausgesagt, der Ex-FBI-Chef. Und wir wissen noch nicht, er weiß es selber auch noch nicht, niemand weiß so richtig, wo diese Russland-Connection ihn hinführt, was das wirklich für ihn bedeutet, diese Tatsache, dass man sehr stark vermutet, dass Russland ihn im Wahlkampf unterstützt hat und er das auch noch billigend in Kauf genommen hat. Und das macht so ein bisschen deutlich, wie verletzlich da auch ein Land sich macht, wenn es nicht mehr unterscheiden kann, wo hören die Vertraulichkeiten auf. Wo ist drinnen und wo ist draußen? Was bleibt vertraulich? Wo müssen wir uns schützen? Wo müssen wir uns abgrenzen? Und wo können und müssen wir uns öffnen? Und in unserer heutigen Geschichte, in unserem heutigen Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen, geht es auch so ein bisschen um diese Spannung von drinnen und draußen. Auch in dieser Geschichte steht unter anderem ein Mann im Mittelpunkt, dem man dann in Jerusalem zum Vorwurf gemacht hat, er hätte eine Connection eingegangen, die hat sich nicht gehört. Das macht man nicht. Das ist verhängnisvoll. Da werden die Grenzen von drinnen und draußen aufgelöst. Ich rede von Petrus und ich rede von der Tatsache, dass er es gewagt hat, in ein Haus eines römischen Offiziers zu gehen und dort Menschen zu taufen, ohne dass er das vorher mit dem Headquarter in Jerusalem wirklich abgesprochen hat. Das war ein Riesenskandal. Es hat einen großen Streit gegeben in Jerusalem. Und erst als Petrus diese Geschichte dann erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, beruhigen sich die Gemüter und sie sagen, ja, okay, wir können es nachvollziehen. Das Schöne ist, dass wir in Apostelgeschichte 10 diese Geschichte lesen und als Leser schon vorher mit hineingenommen werden in diese Geschichte vor den Aposteln in Jerusalem. Wir kriegen also schon vorher mit, was da passiert. Die müssen sich erst nachher erzählen lassen. Und wir schauen so ein bisschen in diese Geschichte von Petrus und dem Hauptmann Cornelius und was da passiert ist. Die Geschichte beginnt in Caesarea Philippi. Eine Stadt am Mittelmeer im Norden Israels. Und wie die Stadt schon sagt, das ist die Stadt des Kaisers, Caesarea. Und das ist eine starke Militärstadt. Dort sind viele Einheiten stationiert. Wer in Palästina Soldat ist, römischer Soldat, der muss erprobt sein. Das ist ein Konfliktgebiet. Das ist kein Flecken, wo man sich ausruhen, wo man die letzten 10 Jahre seines Soldatendienstes noch so gemütlich absitzen kann, sondern in Palästina hat Rom seine besten Leute hingeschickt. Das war heiße Erde. Und dieser Cornelius ist ein Hauptmann über 100 Leute. Also er ist ein Anführer. Er ist einer, der wirklich auf Zack ist, durchtrainiert, eine Respektsperson, jemand zum Fürchten. Und gleichzeitig heißt es aber in Apostelgeschichte 10, zu Beginn dieses Kapitels, er war gottesfürchtig. Was hat das zu bedeuten? Er war gottesfürchtig. Nun, dahinter steckt, dass in der damaligen Zeit viele Griechen und Römer die Schnauze voll hatten von Jupiter, Venus und Co. Und von diesem ganzen Gerangel der Götter. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da ein bisschen auskennt. Aber dieser griechisch-römische Polytheismus mit diesen vielen Göttern, das war so ein bisschen, so wie bei uns halt, nur eine Etage höher. Da wurde gestritten, da hat man sich gegenseitig die Frauen ausgespannt, da hat man sich auch umgebracht und alles Mögliche Böse übereinander erzählt, da hat man Intrigen gespannt und so weiter. Und das war so ein bisschen, ja, schal, ein bisschen abgewirtschaftet im Gegensatz zu diesem faszinierenden Monotheismus, den die Menschen in Israel beobachtet haben. Ein Gott, der alles gemacht hat, der souverän ist, der keinen Streit hat mit anderen Göttern, der moralisch integer ist. Er ist gut, er ist verlässlich. Ein Gott, an den man sich wenden kann mit allen seinen Problemen. Du musst nicht erst in der Liste nachschauen, okay, heute ist der 13. Juni, da muss ich zu dem Gott beten und übermorgen ist die Ernte, da muss ich wieder den anderen Gott anbeten und jetzt muss ich, wenn ich eine Fahrt übers Wasser mache, dann muss ich Poseidon anflehen und dem ein Opfer bringen. Du hast einen Gott für alles. Das hat viele Menschen fasziniert. Und gottesfürchtig bedeutet, dass dieser Mensch, dieser Cornelius, ein Sympathisant des jüdischen Glaubens war. Er fand das toll, er fand das attraktiv. Und wenn Cornelius im 21. Jahrhundert gelebt hätte, hätten wir gesagt, er war gläubig. Aber im Judentum des 1. Jahrhunderts funktioniert das nicht so. Im Judentum des 1. Jahrhunderts geht es nicht nur um das Herz. Mit dem Herzen war der Cornelius irgendwie bei Gott, bei dem Gott Israels. Aber in der jüdischen Religion funktioniert das nicht einfach so. Da gibt es ein Drinnen und ein Draußen. Drin bist du, wenn du die Zeichen des Bundes an dir trägst. Als Mann die Beschneidung. Dann bist du drin. Du brauchst dieses Bundeszeichen. Kommen noch ein paar andere Bestimmungen dazu. Koscher essen natürlich. Und die Gesetze halten. Das ist wichtig. Anhand deines Verhaltens kann man auch ablesen, ob du drin oder draußen bist. Es kommt nicht nur auf das Herz drauf an. Es kommt auch darauf an, ob du durch dein Verhalten, durch das Befolgen der Gebote, durch die Beschneidung, durch das Essen und so weiter, durch die Ritualgesetze zeigst, dass du drin bist. Und das war der Knackpunkt für den Cornelius. Beschneidung kam für ihn nicht in Frage. Damit hätte er sich kompromittiert. Das hätte er auch nicht heimlich machen können. So, ja, das als Römer im Bad und alle sehen das, das ist peinlich, das geht gar nicht. Sich beschneiden lassen als römischer Hauptmann geht nicht. Und so war er halt nur Sympathisant, er war eben nur gottesfürchtig, aber er war nicht übergetreten zum Judentum. Und eines Tages, so lesen wir in Apostelgeschichte 10, kommt ein Engel zu ihm und sagt ihm, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. Und jetzt schick du zu Petrus, zu Simon, der ist in Joppe, heute Jaffa, 55 Kilometer südlich von Caesarea, schick dorthin und lass den holen. Und der wird dir alles erklären, wie es weitergeht. Okay, für Cornelius kein Problem. Holen lassen. Schickt man halt, was weiß ich, 5, 6 Soldaten hin und sagt, kommen. Kein Problem. 2 Tagesmärsche, 55 Kilometer. Die machen sich auf die Socken und mit dem Auftrag Simon holen, zu Cornelius kommen. Und gleichzeitig, also als die Soldaten fast in Joppe sind, ereignet sich wiederum etwas anderes. Petrus hat eine Gottesbegegnung. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte 10 einmal ein paar Verse. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an 4 Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von 4-füßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete: Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Das war die Vision. Petrus rätselt, was das zu bedeuten hat. Und als er noch darüber nachdenkt, was war das jetzt eigentlich, klopft es an seiner Türe. Die Soldaten von Cornelius sind da und sagen: Petrus, mitkommen. Sie erklären ihm auch so ein bisschen, sie versuchen ihm die Angst zu nehmen, was da jetzt passiert. Sie erklären, das und das ist passiert. Petrus geht mit. 55 Kilometer. Er hat 2 Tage Zeit, darüber nachzudenken, was das eigentlich sollte mit dieser Vision. Und so langsam muss ihm da irgendwie ein Verdacht gekommen sein. Denn als er bei Cornelius ankommt und das ganze Wohnzimmer von dem Cornelius ist voll, müsst ihr euch vorstellen, der hat die ganze schicke Leute eingeladen, da seine Freunde, seine Bekannten, die alle sind da, haben vielleicht 30, 40 Leute reingepasst in so ein großes Wohnzimmer. Der Petrus fällt fast vom Stuhl oder er steht und weiß nicht, was da los ist. Aber er ist ja vorbereitet durch diese Vision und er hat ja 2 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Er geht in dieses Haus und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 2, als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf, drinnen und draußen. Ja? Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gerne erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Und dann erzählen sie ihm die ganze Geschichte nochmal, was da passiert ist. Er lässt sich also nochmal erzählen. Und dann fängt er an, ihnen die Jesus-Story zu predigen. Er erzählt ihnen einfach das, was er mit Jesus erlebt hat. Und dann passiert Folgendes, das lesen wir jetzt auch noch. Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern: Diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. In dieser Geschichte spielt also der Heilige Geist auch eine ganz zentrale Rolle. Wir sind eine Woche nach Pfingsten und wir wollen so ein bisschen jetzt nochmal schauen, was passiert da eigentlich. Und ich möchte das in 4 Punkten mit euch tun und habe dazu auch Gegenstände mitgebracht, die euch das ein bisschen helfen, euch das zu merken. Das erste ist die Landkarte. Wenn man irgendwo hingeht, wo man sich nicht wirklich auskennt, braucht man entweder Navi oder eine Landkarte. Man kann auch, glaube ich, heute nicht so ganz auf Landkarten verzichten. Manchmal ist es mit dem Navi so eine Sache, man muss da immer mal sich nochmal vergewissern, ob man tatsächlich auf der richtigen Strecke ist. Also eine Landkarte. Und wenn es um das Thema andere Menschen zum Glauben einzuladen geht, wenn es darum geht, wie erreichen wir Menschen, die noch nicht an Gott glauben, da habe ich manchmal auch den Eindruck, wir suchen so eine Landkarte. Wie soll das funktionieren? Wie machen wir das? Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir so für uns denken und das Bewusstsein haben, wir, die wir mit Gott leben, die wir an Gott glauben, gehen irgendwo hin und müssen den Leuten Gott bringen. Aber die Geschichte hier bei Cornelius funktioniert anders. Die Geschichte stellt dieses Denken auf den Kopf. Nicht wir gehen irgendwo hin, um den Menschen Gott zu bringen, sondern Gott bringt uns irgendwo hin, wo er schon ist. Das verändert alles. Das Spannende ist ja, dass Gott schon in Caesarea ist, bevor der Petrus dort überhaupt eintrifft. Das Schwierige an dieser Geschichte ist nicht, Gott irgendwo hinzubringen, sondern das Schwierige an dieser Geschichte ist, Petrus irgendwo hinzubringen. Der Petrus muss überzeugt werden. Der Petrus muss sein Denken umstellen. Gott ist schon längst dort. Gott ist schon längst am Wirken. Gott ist schon längst in Caesarea, in dieser heidnischen Militärstadt, am Wirken. Nur der Petrus muss das noch verstehen. Der erste Punkt heißt also, wenn es um Evangelisation geht, wenn es darum geht, Menschen mit dem Glauben in Berührung zu bringen, hingehen, wo Gott schon ist. Hingehen, wo Gott schon ist. Das entlastet. Wir müssen nicht die Last Gottes irgendwo hinbringen in eine gottlose Welt, sondern wir gehen dorthin, wo Gott schon ist. Wir gehen dorthin, wo Gott Menschen vorbereitet. Das wäre der eigentliche Kern von Evangelisation. Dorthin gehen, wo Gott schon Menschen vorbereitet hat. Dorthin gehen, wo Gott schon ist. Und auch wenn es um den Vertikalkurs geht, zu dem wir vorhin eingeladen haben, dann rechnen wir damit, dass Menschen sich einladen lassen, die Gott schon irgendwie vorbereitet hat. Oder wenn wir diese Einladung weitergeben, dass das Menschen bekommen, die Gott vielleicht schon vorbereitet hat darauf. Oder wenn wir sonst irgendwo ins Gespräch kommen mit Menschen, dann dürfen wir damit rechnen, Gott ist schon da. Gott ist schon am Wirken. Das ist sehr, sehr entlastend. Erster Punkt mit der Landkarte, hingehen, wo Gott schon ist. Petrus hat das sehr, sehr spannend erlebt, dass er dorthin geht, wo Gott schon alles vorbereitet hat. Der zweite Punkt. Das habe ich von meinem Sohn ausgeliehen, ein bisschen klein. Zweiter Punkt, Apostel, die auf dem Schlauch stehen. Ja? Apostel, die auf dem Schlauch stehen. Der Petrus steht hier gewaltig auf dem Schlauch. Der braucht eine Extravision vom Heiligen Geist, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Worum geht es denn eigentlich? Was war denn das Problem? Nun, das Problem war nicht, dass Petrus nicht gewusst hätte, dass auch die Heiden, auch die Römer eingeladen sind zum Glauben. Das hat er verstanden. Das stand übrigens schon im Alten Testament, an ganz vielen Stellen, dass nicht nur Israel, sondern einmal die ganze Welt an den Gott Israels glauben würde. Steht schon im Alten Testament. Und das hat Jesus ihnen auch gesagt. Er war ja ein Jünger von Jesus. Er hat ihnen gesagt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Er hat es ihnen mehrfach gesagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 1. Und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Das war nicht das Problem. Das hatte er verstanden. Aber für ihn war eine Sache ganz, ganz klar. Wenn Menschen, die keine Juden sind, sich zum Messias Jesus bekehren und hinwenden, der ein jüdischer Messias war, was war dann die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sie an diesen Jeschua und an den Gott Israels glauben könnten? Sie mussten Juden werden. Drinnen und draußen. Sie mussten sich beschneiden lassen. Das war das Denken. Wer an Jesus glauben möchte, muss Jude werden. Ist doch logisch. Es geht um den Glauben Israels, es geht um die Gebote Israels, es geht um den Gott Israels, es geht um den Messias Israels. Das ist alles durch und durch jüdisch. Und wer an Jesus glauben möchte, muss Jude werden. Und das war der Knackpunkt. Deshalb diese Vision. Dieses Denken musste Gott verändern. Denn wir sehen ja, dass was dann passiert bei dem Cornelius, ist alles andere als das, was der Petrus erwartet hatte. Der hatte sich erwartet, dass sie alle sagen, wann ist der Termin zur Beschneidung? Wir wollen jetzt an Jesus glauben. Also, Apostel, die auf dem Schlauch stehen. Und ich glaube, dass wir manchmal auch so Menschen sind, die auf dem Schlauch stehen. Wir denken manchmal auch, wenn Menschen Christen werden sollen, dann müssen sie so werden wie wir. Ist doch klar, die müssen die gleiche Musik mögen, sie müssen sich auch ungefähr gleich anziehen wie wir, anständig nämlich oder normal halt. Also, die müssen in der gleichen Kultur zu Hause sein, die gleiche Sprache lieben wie wir und so weiter. Und wir rechnen überhaupt nicht damit, dass das vielleicht auch ganz anders laufen könnte. Wir stehen auch oft auf dem Schlauch. Wir denken, Gott müsste so handeln, wie wir das in unseren Hirnwindungen vorprogrammiert haben. Aber Gott sei Dank hält sich Gott nicht immer an unser Programm. Das, was da im ersten Jahrhundert passiert ist mit Cornelius und den Juden und so, das ist natürlich eine spezielle Situation, die lässt sich nicht ganz leicht kontextualisieren auf unsere Verhältnisse. Aber trotzdem glaube ich, dass wir daraus lernen können, dass es darauf ankommt, dass wir nicht unsere Kultur zum Maßstab machen. Unser Liedgut, unsere Sprache, wie wir beten, dass man da die Augen zumacht und dass man die Hände faltet und was auch immer scheinbar bei uns zum Glauben dazugehört, sondern dass wir das zugestehen, dass Gott Menschen auch ganz anders ansprechen kann und dass Menschen ihren Glauben auch anders leben und anders ausdrücken können. Dritter Punkt. Durchblick. Durchblick vom Heiligen Geist. Das ist das, was der Petrus hier braucht. Und das ist das, was Petrus hier geschenkt bekommt. Durchblick vom Heiligen Geist. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen das Wirken und die Gaben des Heiligen Geistes, um Menschen für Jesus zu erreichen. Das brauchen wir. Wir brauchen das Reden des Heiligen Geistes, wir brauchen das Führen, das Leiten des Heiligen Geistes, um Menschen mit Jesus in Berührung, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. In dieser Geschichte hat der Heilige Geist von Anfang bis Ende die Hand im Spiel. Der ist bei Cornelius, der überzeugt den Petrus mit dieser Vision. Er überzeugt dann auch die Zuhörer, die da sitzen, da kommen wir gleich noch drauf. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist und ohne auch dieses ganz besondere Wirken des Geistes Gottes in dieser Hinsicht. Manchmal höre ich so von Christen, dass sie sagen, wir brauchen das heute eigentlich gar nicht mehr. Wir haben doch die Bibel, alles, was wir wissen müssen, steht doch in der Bibel und wir brauchen die Geistesgaben und dieses Reden und dieses Führen durch den Heiligen Geist, das brauchen wir heute eigentlich gar nicht mehr. Nun, diese Geschichte belehrt uns eines Besseren. Natürlich, habe ich ja schon gesagt, stand es sogar schon im Alten Testament, dass die Heiden an Gott gläubig werden. Und natürlich hatte Jesus ihnen das auch gesagt, aber ohne diese Vision, ohne dieses Schubsen, dieses herausfordernde Wirken des Heiligen Geistes hätte Petrus überhaupt nicht kapiert, dass jetzt der Zeitpunkt dafür da war. Versteht ihr, das ist ein großer Unterschied. Natürlich kann ich in der Bibel lesen von A bis Z und alles scheinbar wissen und verstehen, aber was heute dran ist, dass ich einen Auftrag habe, nach Caesarea zu gehen, dass ich einen Auftrag habe, diesen oder jenen Menschen anzusprechen oder anzurufen oder ihm zu schreiben oder einfach zuzuhören, das muss mir der Heilige Geist deutlich machen. Das steht nicht in der Bibel drin. Wir dürfen die Bibel und den Heiligen Geist nicht gegeneinander ausspielen. Es geht gar nicht darum, die Bibel abzuwerten oder die Botschaft von Jesus abzuwerten. Das zeigt uns diese Geschichte ja auch. Diese Leute von Cornelius, die müssen das Evangelium hören. Die hören die Jesus-Story. Das ist wichtig, das ist elementar und zentral. Und trotzdem funktioniert diese Geschichte nur dadurch, dass der Heilige Geist in ganz besonderer Weise Petrus führt, auch den Cornelius führt und den Menschen vorbereitet. Das ist wichtig. Und ich wünsche mir das für mich selber, ich wünsche mir das für uns, dass wir sensibel werden, sensibel sind für das Führen und Reden des Heiligen Geistes. Denn es geht schließlich darum, dorthin zu gehen, wo Jesus schon ist, wo Gott schon ist. Es geht darum, vorbereitete Situationen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Das wäre dann Evangelisation oder Mission in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diesen Geist Gottes. Und es ist schön, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir ihn einladen, uns zu gebrauchen und seine Gaben uns zu schenken, damit wir dann wirklich Menschen tatsächlich mit Jesus in Berührung bringen. Ein letzter Punkt. Das Taufbecken. Wir haben da eins zwar, aber so kann ich es euch nochmal deutlich zeigen. Ja, was dann passiert, das ist der vierte Punkt, die Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Was jetzt passiert, ist ja echt unglaublich. Petrus erzählt die Jesus-Story, er erzählt, wie er mit Jesus unterwegs war, was passiert ist, gekreuzigt, auferstanden. Und er ist noch gar nicht fertig mit Reden, heißt es da wirklich. Er ist noch gar nicht fertig mit Reden, konnte keinen Aufruf zum Glauben machen, konnte nicht sagen, und wer jetzt die Hand hebt, der gehört dazu, konnte er alles nicht sagen. Da heißt es, und der Heilige Geist fiel auf alle, die dort waren, und die fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das war das Erkennungszeichen, an dem Petrus das erkennen konnte. Die haben ja den gleichen Geist bekommen wie wir an Pfingsten. Daran konnte Petrus das erkennen. Und das hat ihn umgehauen. Alle waren außer sich, weil genau das passiert ist, was ich gerade gesagt habe. Die mussten nicht erst ihren Bekehrungsschein unterschreiben. Die mussten nicht erst sich beschneiden lassen. Der Heilige Geist fiel auf sie. Und was der Petrus und die bei ihm sich befindenden Begleiter gemerkt haben, diese Menschen sind drin. Die sind nicht mehr draußen. Und dass diese Menschen drin sind, drin in der Familie Gottes, das haben nicht wir gemacht. Das hat Gott gemacht. Gott hat die Menschen reingeholt. Gott hat die Menschen selber überzeugt. Gott hat Glauben geschenkt. Das ist für mich unglaublich. Das ist wirklich genial. Wir können mit den Menschen sprechen. Wir können ihnen erzählen, was sie erleben mit Jesus. Wir können sie einladen in den Vertikalkurs. Wir können sie in unsere Kleingruppe einladen oder zum Mittagessen. Und das ist alles wichtig. Aber zum Glauben führen, im Herzen überzeugen, kann nur Gott. Und Gott tut es. Gott tut es damals und er tut es noch heute. Gott rettet souverän Menschen. Denn der Heilige Geist hat hier nicht den Petrus gefragt, darf ich jetzt? Sondern der macht es einfach. Souverän, der Petrus wird da quasi überfallen. Das ist ein Geschehen, mit dem gar niemand gerechnet hat. Und der Petrus sagt dann, ja, wenn das so ist, wenn die schon drin sind, dann müssen wir doch die taufen. Also der Petrus versteht, die sind ja schon bekehrt, die sind ja schon Christen. Jetzt muss ich die auch taufen, denn die Taufe bestätigt ja sozusagen das, dass Gott an diesen Menschen gehandelt hat. Und dann tauft er die. Und das war ja der Skandal, der dann nach Jerusalem dringt. Ich habe es ja eingangs erzählt, dass die Apostel in Jerusalem erfahren, wie getauft? Heiden getauft? Wie? Haben die sich beschneiden lassen? Nein. Und dann wird der Petrus extra nach Jerusalem zitiert. Das habe ich ja so. Und dann muss er sich erklären und erzählt er das. Ach so, wenn das so ist. Und dann heißt es ausdrücklich, Apostelgeschichte 11, Vers 19, könnt ihr zu Hause nachlesen. Dann, so resümieren die Apostel in Jerusalem, dann hat also Gott den Heiden, also den Nichtjuden, die Bekehrung geschenkt, die zum Leben führt. Wow, Gott schenkt die Bekehrung. Bekehrung, dass jemand versteht, dass jemand begreift, dass jemand glauben kann, das ist ein Geschenk Gottes. Das entlastet. Das entlastet in zweifacher Hinsicht. Das entlastet im Blick auf mich. Wisst ihr, dass ich an Gott glaube, das ist letztendlich genauso ein Wunder wie damals bei Cornelius. Und dass du an Gott glaubst, ist genauso ein Wunder wie damals bei Cornelius. Vielleicht sind die Begleitumstände nicht so spektakulär, wie sie uns da berichtet werden. Aber im Kern des Geschehens ist es ein Wunder, das an dir passiert ist, dass du an Gott glaubst. Gott hat sich dir ins Herz gegeben. Gott hat sich dir ins Herz geschrieben. Gott hat sich dir offenbart und du hast es angenommen. Du konntest es annehmen. Das entlastet mich, weil ich weiß, ich verdanke das nicht mir selber. Nicht, dass ich so ein frommer, schlauer, pietistischer Überflieger bin oder was auch immer, sondern dass Gott mir das Wunder der Bekehrung geschenkt hat. Ich brauche mir darauf nichts einzubilden. Martin Luther, wir sind ja im Reformationsjubiläum, müssen wir ab und zu auch mal Martin Luther zitieren. Kleine Erinnerung an den Konfirmationsunterricht für alle, die das genießen durften. Schreibt in seiner Auslegung zum kleinen Katechismus, in seiner Auslegung zum dritten Glaubensartikel über den Heiligen Geist: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Hammer. 100 Punkte. Genau so ist es. Ich lese es nochmal vor. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Das ist genau das, was wir heute Morgen bei Cornelius gelesen haben. Der Heilige Geist hat mich berufen und geheiligt, er hat mich überzeugt, er hat mich gewonnen, er hat mich zu einem Jesus-Anhänger gemacht. Halleluja. Das entlastet mich im Blick auf mich, das entlastet uns aber auch im Blick auf die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die wir gerne gewinnen möchten für Jesus, die wir in den Vertikalkurs einladen, mit denen wir unterwegs sind im Alltag. Das entlastet uns. Wir können es nicht machen und wir müssen es auch nicht machen. Wir dürfen Jesus bezeugen, die Jesus-Story erzählen. Wir dürfen ganz bescheiden von dem erzählen, was wir mit Jesus erleben im Alltag. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist das, was er damals getan hat, heute auch noch tut. Er wird es tun. Er tut es immer wieder. Gott beruft Menschen durch den Heiligen Geist zum Glauben. Ich wiederhole nochmal 4 Punkte. Die 4 Punkte: hingehen, wo Gott schon ist. Ja, das Problem ist nicht, dass wir Gott irgendwo hinbringen müssen, sondern dass Gott uns dahin bringt, wo er uns haben möchte. Apostel, die auf dem Schlauch stehen, dass Gott unser Denken verändern darf, Durchblick durch den Heiligen Geist, offen sein für das Reden und Führen des Heiligen Geistes und dann darauf vertrauen, dass Gott die Menschen rettet, dass er das tut, was nur er tun kann. Wir rechnen damit, dass Gott es tut. Wenn wir uns gebrauchen lassen, dass er das tut, dieses Werk. Nicht immer so spektakulär, manchmal ganz unscheinbar, aber dass Menschen zum Glauben kommen. Wir rechnen damit und wir vertrauen darauf. Wir hören jetzt ein Vortragslied, das genau das nochmal unterstreicht, dass wir eingeladen sind zum Glauben und dass Gott uns beruft zum Glauben und dass er dieses Wunder an uns wirkt.